Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
You gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast.
Theorie und Praxis.
Mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Dieses Mal lebendig sprechen, die Improvisation. Mein lieber Klaus, ich komme ja so ein bisschen von der Musik und vielleicht, mal gucken, wenn ich Lust habe, ich habe hier meine Gitarre neben mir liegen, kommen wir da auch noch mal ein bisschen zu Improvisation und Sprache. Hast du da ein witziges Erlebnis aus letzter Zeit?
Ja gut, Improvisation und Sprache heißt ja, du musst auf die Schnelle irgendwas raushauen.
Mhm.
Ich hatte die Situation, dass wir mit mehreren Rednern waren und ich war dran und durfte dann überleiten zu dem Folgeredner. Und ich hatte da mir schon in der Vorbereitung einen schönen Text zusammengebastelt, damit ich diese Person auch wunderbar auf so ein Schild heben kann. Und ich hatte so letztlich so diese letzten zwei Sätze meiner Anmoderation quasi erreicht. Und plötzlich sah ich hinten bei der Technik riesiges Palaver. Und der Kollege hatte sich sein Headset nicht angezogen. Das heißt, er musste erst noch verkabelt werden.
Ups.
Und ich musste dann natürlich noch eine Schleife drehen. Ja, ich musste sofort und habe dann... Ich frage mich nicht wie, aber das war natürlich durch die Vorbereitung konnte ich sofort noch irgendwas da reinbasteln, weil ich brauchte noch eine Minute. Ja, du musste dann sofort die Schleife, ich meine, weil glaube ich 140 Leute oder sowas, ne? Und dann habe ich einfach schnell noch irgendeine Anekdote ausgepackt und konnte dann noch einen Schub geben und dann konnte er natürlich mit dem gebührenden Applaus dann nach vorne kommen. Innerlich hatte ich Puls, weil da ist ja kein Netz, kein doppelter Boden. Du könntest natürlich auch einfach sagen, ja, oh, da haben wir noch ein Problem in der Technik, aber das ist nicht so charmant, wie ich finde. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, jetzt musst du schnell. Das war aber cool.
Herrlich. Ja. Genau analog dazu, also ich muss die Story dann nochmal erzählen. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt hier bei uns im Podcast, aber 2017 Januar, Trump wird vereidigt zum ersten Mal als US-Präsident. Ich bin als Reporter auf der National Mall, so 100 Meter irgendwie von dem Podest vor der Bühne entfernt und so, und habe ein sogenanntes 60-30 mit der ARD ausgemacht. Das kommt vom Sport eigentlich, bedeutet, dass du 60 Sekunden, bevor du anfängst zu reden, ein Kommando gibst, in 60 Sekunden ab jetzt, dann in 30 ab jetzt, 10 ab jetzt. Hat den Vorteil für die entsprechenden Radiosender innerhalb der ARD, egal ob sie in München oder in Hamburg oder in Berlin oder Saarbrücken sitzen, dass sie dann einfach den entsprechenden Hahn aufmachen und wissen genau, bei 00 fängt dieser Mensch an zu sprechen. Und es ging um den Amtseid von Donald Trump zum US-Präsidenten 2017 im Januar. Und ich war da mit einem Kollegen Techniker. Und der war so ein bisschen nervös, einiges jünger als ich, und sagte dann immer, Andreas, wir müssen jetzt, ich glaube, der fängt gleich an zu reden und so, ne? Und macht gleich den Amtseid und das können wir nicht verpassen, das geht auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, naja, in Gottes Namen, dann machen wir das halt. Und sagt dann, liebe Kollegen in den angeschlossenen Funkhäusern, in 60 Sekunden ab jetzt, in 30 Sekunden ab jetzt, in 10 Sekunden ab jetzt. Wir erreichen die Null, was passiert? Der Baptistenchor fängt an zu singen. Der singt nicht eine Minute, der singt nicht zwei Minuten, sondern 4:30. Ich habe kein Manuskript, ich habe gar nichts. Ich bin drauf. Ich weiß, ich bin in München, in Hamburg, in Saarbrücken, in Köln auf dem Sender. Mhm. Ich muss irgendwas erzählen. Ja? Und dann erzähle ich, wie die Obamas gerade mit dem Hubschrauber abgeflogen sind, wie die Stimmung ist auf der National Mall, wie es war, da reinzukommen, 3 Uhr nachts da am Gate zu stehen und dann durchgecheckt zu werden und so weiter und so weiter. Und mit wem man gesprochen hat und wer aufgetreten ist und so weiter. Und verabredet ist dann eigentlich, du bist mit einem Flash eine Minute, 1:30 so irgendwie drauf, ne? Und ich endete, glaube ich, bei 8 Minuten oder so. Und als der Baptistenchor fertig war, hat Trump auch den Amtseid dann gesprochen und alle waren einigermaßen zufrieden. Aber das ist total skriptfrei, das ist Improvisation. Und da musst du dich, glaube ich, drauf einlassen, einfach zu reportieren, das zu erzählen, was im Moment gerade stattfindet. Und du hast vollkommen recht bei deinem Beispiel, dass man dann nicht sagen kann, ey, wir haben ein technisches Problem. Ich kann auch nicht sagen, oh, jetzt hat der Baptistenchor angefangen zu singen, wir melden uns nochmal ab und melden uns in 3 Minuten wieder. Geht nicht. Du musst dann, bei uns hieß das dann immer auf dem Sender, du musst dann zumachen.
Okay.
Also du musst füllen, du musst anfüllen. Ja, jeder Sportreporter kann das aus dem FF, die politischen ein bisschen schlechter. Und ich fand diese Challenge damals großartig, da improvisieren zu müssen. Und einfach mich selbst mal herauszufordern, ey, was ist denn hier alles passiert? Das kannst du alles erzählen. Das ist alles ein Mehrwert für die Hörenden, ja?
Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu diesem Thema Selbstvertrauen.
Ja.
Weil, wenn wir es an der Sprache, an der Kommunikation festmachen, heißt es ja, ich vertraue meinen Worten. Ich vertraue dem, was ich gerade sage. Und wenn du in dieser Welt mehr und mehr zu Hause bist, weil es eben viel, viel Kommunikation ist, was wir immer wieder betonen, dann ist es auch einfacher, in solchen Situationen zu bestehen und auch natürlich ad hoc kreativ zu sein.
Ja.
Wenn ich unsicher bin und wenn ich mich mit dem Thema nicht wohlfühle an sich, und es ist ja nicht immer nur das Kernthema, es ist ja immer auch das in der Peripherie, es ist ja immer das Drumherum, was dann auch einzahlen kann, das eine mehr, das andere stärker. Wenn ich dann an mir zweifle und ach, und vielleicht bin ich doch nicht so gut, dann kriegst du so eine Situation auch nicht hin.
Ja.
Wenn du aber so gut wie alles erlebt hast und immer wieder deine Bühne gesucht hast, egal wie groß die ist, wie die aussieht, das hier ist ja auch gerade eine Bühne, die wir beide betreten, die Podcast-Bühne, dann zahlt das alles ein auf diesen Erfahrungswert, auf die Souveränität und natürlich das Selbstvertrauen. Was soll denn passieren?
Das ist der Punkt Erfahrung. Ich glaube, so der Nukleus, der Startpunkt ist irgendwie tatsächlich positives Denken. Zu sagen, ich habe hier eine Herausforderung, aber ey, ich werde das schaffen. Und ich erlebe immer wieder, dass mein Gegenüber bei Podiumsdiskussionen beispielsweise, dass seine Unsicherheit verbunden mit dem Startpunkt eines negativen Denkens, das kann hier in die Grütze gehen, eher gedacht wird als, ja, das ist eine Herausforderung, ich schaffe das, ich kann das, ja. Und ich meine, dir muss ich nicht verraten, was das bedeutet, dass du, wenn das Treppchen zur Bühne, wenn du ganz unten bist und die erste Stufe betrittst und so einen Chaka-Moment hast und sagst, hey, in anderthalb Stunden werde ich hier runtergehen und die Menschen werden was davon gehabt haben. Ja? Ich glaube, für Improvisation, für die Gewissheit zu sagen, diesen Test kann ich bestehen, ist dieses positive Denken, sich ein positives, ein gutes Bild zu machen, ganz am Anfang total entscheidend.
Ja, das ist ja letztlich wieder das Haltungsthema, dass ich nicht sage, oh Gott, man achte aufs Wording, ich muss auf die Bühne, ich muss einen Vortrag halten, ich muss moderieren oder ich muss ein Seminar geben. Nein, ich darf, ich habe das große Glück und das Privileg, dass ich das tun darf. Und genau das will ich. Und dann bist du natürlich energetisch schon ganz anders unterwegs. Wir hatten schon drüber gesprochen, wie versetze ich mich in einen guten Zustand. Und ich mache das wirklich jedes Mal, dass ich mir die Zeit nehme, entweder schon am Abend vorher, wenn man schon angereist ist, dass ich schon die Location betrete, ob es ein Seminarraum ist, ob es die Bühne ist, bei den Großveranstaltungen, die wir mit der Akademie haben, dann stelle ich mich auch schon dahin. Und lass nur wirken.
Total.
Aber das macht ja was mit dir. Ja. Und dann gehst du schon rein und sagst, boah, das wird morgen wieder toll und wir werden eine gute Energie haben, da sind tolle Leute und ich werde alles tun, was ich kann, damit die beseelt und mit einem großen Nutzen rausgehen. Und da fängt das an für mich. Da fängt das an. Ich werde immer wieder mich hinsetzen am Abend vorher und gehe meine Unterlagen durch. Immer wieder. Natürlich kann ich meine Seminare, kannst du mich nachts wecken.
Ja.
Aber ich gehe das trotzdem durch, um in diesen Flow zu kommen, in diese Haltung reinzukommen. Wie du sagst, nur positiv. Wenn ich unsicher bin, wenn ich noch Redeangst habe, wenn das Lampenfieber noch nicht mein Freund, sondern mein Feind ist, dann schaffe ich das genau in so einer Situation, die wir gerade jetzt beide geschildert haben, eher nicht. Weil dann verkrampfe ich und denke, oh Gott, wie peinlich, was denken die Leute, was ist das hier für ein Mist, warum klappt das nicht? Und dann habe ich Panik. Und dann bin ich nicht mehr locker und gelassen und kann nicht einfach mal weitersprechen und das Ganze in den Griff bekommen. Das ist eine schöne Challenge, eine tolle Challenge, aber du wächst ohne.
Du hast angesprochen, üben, das Durchgehen, was vor einem steht, auf der Bühne, wenn ich eine Rede halte, wenn ich eine Diskussionsleitung habe, wenn ich eine Tagesmoderation für einen Kongress oder eine Konferenz habe oder ähnliches. Improvisation üben steht ja irgendwie diametral gegeneinander, weil man kann ja das Unvorhergesehene nicht üben. Hast du gedacht, kannst du nämlich doch. Und wir werden nachher auch mal anstatt dem üblichen Originalton, den wir einspielen, auch mal so ein kleines Spiel machen, glaube ich, miteinander. Deshalb Auftrag an dich an dieser Stelle. Denk dir mal ein Substantiv aus. Ich mache das auch. Ich will darauf hinaus, wir können üben, zum Beispiel, ich habe das wahnsinnig gerne mit Nachwuchsmoderatoren in Trainings gemacht, das Karteikartenspiel, dass die mit Begriffen dann eben das aufdecken mussten, alle 30 Sekunden, und da steht irgendein Begriff drauf. Und den müssen sie in ihre improvisierte Rede, in das Zumachen, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, mit einbauen. Und da kommen manchmal ganz krude Sachen raus und ganz eigenartige Sachen raus. Nur, was ich da gelernt habe mit relativ vielen Nachwuchsjournalisten ist, dass kein einziger scheitert. Niemand. Null. Jeder kann das. Und das ermutigt die Menschen dann einfach. Ne? Und das kann ich alleine machen, das kann ich vom Spiegel machen, wenn ich Lampenfieber habe zum Beispiel und oh Gott, kommt da eine unvorhergesehene Situation auf mich zu. Ja, klar, höchstwahrscheinlich kommt irgendeine, eine technische Panne oder ein unqualifizierter Beitrag aus dem Publikum in der Frage- und Antwort-Session oder irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass was Unvorhergesehenes passiert, geht gegen 100%. Mich darauf einzustellen, da resilient, da widerstandsfähig zu werden, ist eine relativ einfache Übung, weil ich kenne ja meinen Stoff A und B. Ich kann mit so assoziativen Spielen sozusagen, ich überlege mir irgendeinen Begriff und füge den ein in das, was ich sage, funktioniert, geht, und damit habe ich meine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und brauche dann weniger Angst zu haben vor dem, was da kommt.
Und du siehst, es ist erforderlich, dass du vorbereitet bist im Stoff, dass du Experte, Expertin in deinem Thema bist. Weil dann kann dich relativ wenig auf dem falschen Fuß erwischen. Und darum geht es doch. Der Stress entsteht ja vorher, dass wir uns das Schlimmste vorstellen immer. Oh Gott, was ist, wenn ich den Faden verliere, wenn ich einen Frosch im Hals habe? Ganz oft kriege ich die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn ich auf einmal so rot werde vor Aufregung? Mhm. Und dann sage ich, ja, dann wird halt rot. Was willst du machen?
Genau. Das ist, was soll's? Ja. Authentisch.
Ja. Und auch, ja, genau. Und auch bei der Schlagfertigkeit. Das zu trainieren ist ja auch recht schwierig, aber da ist für mich auch der Schlüssel, du bist Experte in deinem Gebiet. Und dann hast du meistens, nicht immer, das wissen wir, manchmal fällt dir gerade nichts ein und dann ist es schmerzhaft, das gehört dazu. Aber wenn du in deinem Thema zu Hause bist, fällt dir häufig auch eine ganz schnelle Replik ein, das ist ja ganz klar. Aber bei der Schlagfertigkeit sage ich oft im Seminar, spielt mal durch, was könnte denn kommen? Wenn du dein Thema kennst, liegen viele Dinge auf der Hand, die vielleicht mal aus dem Auditorium kommen könnten. Auch da kann man sich mal Gedanken machen, um mal so ein Gedankenspiel durchzugehen. Schlagfertigkeit ist natürlich spontan und das kannst du nicht wirklich trainieren, aber da geht es auch um die Sicherheit und das Selbstvertrauen logischerweise. Also Schlagfertigkeit hat für mich ganz viel mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit im Thema, manchmal auch mit Mut zu tun. Mhm. Und manchmal damit, welche Entscheidung du in den 2-3 Sekunden triffst, in denen du entscheidest, wie du entgegnest. Menschlich, emotional oder vielleicht doch ein bisschen geistreich, vielleicht auch mit einer Technik oder sonst was. Das sind so Dinge, die ich wahnsinnig gerne habe. Und das sehe ich auch ganz gespannt immer bei anderen, wenn ich die beobachte, die auf der Bühne stehen, wenn sowas passiert. Wie gehen die damit um? Nicht, weil ich es besser weiß, sondern weil du unheimlich viel lernen kannst. Auch aus solchen Situationen, die du nur beobachtest als Zuschauer. Ich finde das wahnsinnig toll.
Ich will eine ganz kurze Analogie machen. Nehm mal hier so ein Instrument da dazu.
Jawohl.
Also ich möchte mal darauf hinaus, dass, also nimm Popmusik, die gesamte Popmusik. Kennst du das hier? So, das sind 4 Akkorde. Aus diesen 4 Akkorden bestehen 80% der Popmusik. In der einen oder anderen Weise, in einem einen oder anderen Tempo.
Ja.
Es ist aber immer das Gleiche. Und worauf ich hinaus will, ist, nimm hier einen, keine Ahnung, einen A-Moll-Akkord. Okay, das ist A-Moll. Jetzt kann ich dazu sagen, eine gängige Progression wäre A-Moll, D-Moll, E7 meinetwegen, als Auflösung. So. Und dann habe ich dazu, sagen wir mal, Tonleitern, A-Moll-Tonleiter. Oder dann habe ich eine A-Pentatonik. Ja, und dann kann ich sagen, okay, ich mache dann. Und mache dann irgendwelche crazy Sachen so. Okay. Ich will damit nur ganz kurz vergegenwärtigen, dass wir, und da ist die starke Analogie von musikalischer Improvisation zu rhetorischer Improvisation, im Prinzip rufen wir Daten ab von unserer internen Festplatte, von unserem Hirn, von Dingen, die wir erlebt, gesehen, gefühlt, gelernt haben und so weiter. Und es ist eine Wiedervorlage. Wirklich neue Dinge passieren relativ selten. Ich habe versucht, das mit der Popmusik, mit diesen vier Akkorden, ja, also C, A-Moll, F-Dur, G-Dur Auflösung, kannst du transponieren in jede x-beliebige Tonart oder so. So, und dann hast du irgendwann mal gelernt zu navigieren, sei es auf einer Tastatur, beim Klavier oder auf dem Griffbrett bei der Gitarre, was du mit den korrespondierenden Tönen machen kannst. Dann wagst du dich ein bisschen darüber hinaus, spielst einen schrägen Ton. Hey, klingt ja eigentlich ganz geil. Kann man auch was mitmachen. Und ganz, ganz ähnlich verhält sich das eben in der Sprache. Weil du weißt so viel, verdammt nochmal, und du glaubst so wenig zu wissen. Du hast genau. So viel schon erlebt und du glaubst, nichts erlebt zu haben. Und das ist der Zahn, den wir uns ziehen müssen, um improvisieren zu können, rhetorisch auf der Bühne, finde ich.
Ja, als erstes muss ich jetzt mich verneigen. Du holst einfach eine Gitarre und spielst da vor dich hin. Du bist viel näher am Boss als ich. Ja, du bist näher an Fuß als ich und das macht mich total betroffen. Weil ich muss ja gestehen, mein Gitarrenunterricht, den ich ja ein halbes Jahr so genossen habe mit einem tollen, ambitionierten, jungen Gitarrenlehrer, und ich habe ihn geopfert wegen der Zeit, aber es ist nur ein Alibi. Ich erinnere mich, dass diese eine Stunde in der Woche mir so viel Spaß gemacht hat und es hatte mit Musik nichts zu tun. Er sagte immer, das hört sich wie Musik an, Klaus. Sag ich, du bist nett, ja, aber es hört sich noch nicht wie Musik an. Und meine Finger waren irgendwie nicht geeignet und ich konnte diese Griffe nicht, und dann auf einmal kriegst du Hornhaut auf den Fingerspitzen. Ich dachte, was ist das? Und jetzt machst du das einfach mal so locker. Und ich verneige mich ein bisschen neidisch, weil ich denke, wie geil ist das? Ja, du bist halt ein toller Musiker.
Ein kleiner Nachtrag übrigens noch, Klaus, wo du gerade der Boss gesagt hast. Die vier Akkorde, die ich gerade gespielt habe, ne?
Ja.
The Boss, Hungry Heart. Das ist genau das, ja? Und übrigens das einzige Lied, was ich jemals in einer Band auf einer Bühne von Springsteen gespielt habe.
Da kannst du noch nachlegen, auf jeden Fall, das ist geil. Aber letztlich ist das eine tolle Metapher dafür, und das ist bei der Rhetorik, bei der Kommunikation, wie du sagst, genau so. Wenn ich einen Vortrag halte oder ein Seminar gebe, suche ich die Interaktion mit den Zuschauern, mit dem Publikum. Und da weißt du ja nie, was passiert. Das ist ja eine Wundertüte.
Genau.
Aber ich suche das geradezu, weil ich das liebe, schnell zu reagieren, da kommt ein Impuls und du kannst es aufgreifen, und in deinem Kopf gehen ja 3 Millionen Türen auf, wenn du irgend so einen Impuls kriegst mit Stories, die du erlebt hast, was du verstärken kannst. Ein toller Mehrwert von einem Zuschauer, Teilnehmer, und ich liebe das. Und da zeigt sich das, was wir in anderen Folgen schon gesagt haben. Bitte lerne deinen Text nicht auswendig, weil dann wirst du das nie hinbekommen. Dann fehlt dir die Leichtigkeit, die Flexibilität. Du brauchst diese Lockerheit, du bist thematisch drin, aber wie du formulierst, entscheidet sich an dem Tag. Du hast ewig viele Varianten schon durchgesprochen und trainiert, aber an Tag X, wenn es gilt, wird es diese Variante. Dann hast du diese Lockerheit und Flexibilität und kannst sofort interagieren. Und dann wird das lebendig und dann wird das noch echter, und die Energie verändert sich auch, als wenn jemand da einen Monolog vom Skript vorträgt. Das ist ein ganz anderes Spielfeld in meiner Wahrnehmung. Und das, was wir gerade sagen, was wir beide machen, das fühlt sich einfach toll an.
Ja.
Und ja, da kann auch mal sich einer melden und du kriegst da ein Brett vor den Latz geknallt. Mhm. Ja. Musst du mit umgehen, Augen auf bei der Berufswahl. Aber das ist doch das, was die Challenge ist, ne?
Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich habe da eine Riesenfreude, da mitten reinzugehen in solche Auseinandersetzungen, angefangen vom Co-Referat, das 1793 anfängt und in der Jetztzeit zu enden droht, ne? Und du musst dieser Person irgendwie den Saft abdrehen, ja?
Ja.
Kann passieren, oder mir ist das relativ häufig passiert, ne? Und wie kommst du elegant, ohne der Buhmann zu sein, aus dieser Nummer raus, ja? Und dann läuft das freie Assoziationsspiel. Und dann stellst du dieser Person eine Gegenfrage oder sagst, naja, also so 100% scheint das nicht zu harmonieren mit unserem heutigen Thema oder ähnliches, ja, um da ein bisschen freundlich zu sein oder freundlich mit umzugehen. Massenhaft Möglichkeiten, und das macht eine Riesenfreude. Und nochmal, wir erfinden die Welt nicht neu. Analogiemusik, du hast einen Rhythmus, du hast eine Tonart, du hast Töne, genau analog dazu hast du in der Sprache eben auch einen Rhythmus, eine Tonalität, ja, und die Töne, die dazu passen, wären dann das Thema sozusagen. ganz ähnliche Welten und wir sind ja erwachsene Menschen in der Regel, wenn wir auf Bühnen gehen, mit anderen Worten, wir haben einen Bodensatz und verdammt nochmal, wir müssen anfangen zu lernen, diesem Bodensatz zu vertrauen und damit wirklich umzugehen und damit dann auch im Zweifelsfall in der Improvisation zu spielen.
Absolut richtig und wir tun immer so oder viele Menschen tun so, als wäre das eine ganz außergewöhnliche Situation auf einer Bühne oder in einem Workshop oder in einem Mitarbeitergespräch. Die Bühne ist ja vielfältig. Aber ganz ehrlich, wir haben in der letzten Folge über Führung gesprochen und über Veränderung. Das heißt, keiner von uns steht doch morgens auf und weiß genau, was den ganzen Tag über passiert. Das heißt, wir müssen immer wieder improvisieren und schnell auf Situationen reagieren. Also in meinem Anwaltsjob ist das tagtäglich, ich weiß nicht wie viel Mal, 400, 500 Mal, dauernd passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Am Schreibtisch genauso wie im Gerichtssaal und da erst recht. Aber da sage ich doch auch nicht, ja, das war nicht der Plan, jetzt gehe ich nach Hause. Da muss ich ja doch auch gucken, was ich mache. Das heißt, das, was im Leben stattfindet, findet auf der Bühne eben auch statt. Und du bist ein bisschen exponierter, ja, weil du da stehst.
Ja, mein.
Aber letztlich, ja, aber genau das ist doch diese Geschichte. Und es ist einfach ein anderes Spielfeld, aber letztlich genau ein Abbild von dem, was wir tagtäglich erleben. Und das darf man doch auch mal darauf runterbrechen und sagen, ja, es ist doch wie immer. Nur gerade ist es eine Bühne und gucken ein paar mehr Menschen zu. Habe ich mir aber so ausgesucht, weil ich will das ja. Und dann kann man da auch ein bisschen entspannen. Und sagen, was soll denn sein? Lass doch mal da reingehen. Und diese Vorbehalte der Menschen vor solchen Situationen rühren eben daher, dass es nicht planbar ist und dass man Angst hat, es nicht gut genug zu machen und dass man Angst hat, sich zu blamieren oder nicht souverän wirkt. Aber ganz ehrlich, wenn du mal völlig auf dem falschen Fuß erwischt wirst, dann kannst du auch sagen, okay, Punkt für dich.
Genau.
Und dann machst du aber den Nächsten. Gönnen können, ja, kann man auch mal machen. Also, was ist denn? Diese Gelassenheit, die ich immer so anspreche, weil gar nichts Schlimmes passieren kann. Aber bitte immer mit dem Zusatz, du bist Experte in deinem Thema. Weil sonst bist du eine Luftpumpe. Sonst bist du eine Luftpumpe. Das wollen wir nicht.
So ist es.
Die harte Arbeit steht immer vorne dran. Aber das gibt dir diese Gelassenheit.
Also das, was du gerade ansprichst, die Bühne ist gar kein so spezieller Ort mehr. Wenn wir in diese Situation uns reinbringen können mit unserer eigenen Psyche, und den 100 Millionen Gedanken, die ständig da spielen, dann sind wir tatsächlich im, das, was wir Flow nennen.
Ja.
Das ist der Flow und da wollen wir gerne hin.
Da wollen wir hin und ich sage gerne in meinen Seminaren zu den Teilnehmern, ihr steht den ganzen Tag auf eurer Bühne. In der Familie, im Unternehmen, auf der Arbeit, in der Freizeit, in einem Verein, in einem Chor, in einem Orchester oder als Referent eben oder ich als Anwalt vor Gericht. Du stehst den ganzen Tag auf deiner Bühne, deiner Lebensbühne. Und performst den ganzen Tag. Also bitte nimm das mit auch in diese spezielle Situation, wenn du einen Vortrag hältst. Und sag, ja, das ist eine weitere Bühne und ich liefere, weil ich das bin und mit allem, was ich habe. Und das relativiert sich dann alles, wie ich denke. Und damit können die Menschen doch ganz anders nach vorne gehen. Du siehst immer wieder diese einstudierten Reden und Vorträge, weil die Menschen immer diesen Gedanken im Kopf haben, das ist eine andere Situation, mein Körper verkrampft sich. Ich stehe da total angespannt, meine Sprache wird komisch und ich bin alles andere als locker. Ja, und kurze Zeit später, wenn das Ding rum ist und draußen triffst du die Menschen, also boah, zum Glück ist es vorbei. Mein Gedanke ist immer, schade, dass es vorbei ist. Genau. Kann ich nicht noch eine Runde drehen? Letztes Jahr war ich, glaube ich, bei einer, ja, das war so eine HR-Veranstaltung. Er hat mein guter Freund, der Wolfgang Zorn, mit seiner Steuerkanzlei gemacht. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht an dem Tag 2 Vorträge mache. Einen juristischen und einen über Kommunikation. Da habe ich gesagt, wie toll ist das denn? Danke fürs Vertrauen. Ich habe die beide gemacht. Und das war für mich natürlich meine perfekte Spielwiese. Ja, da wollte ich gar nicht nach Hause. Ja, da habe ich gesagt, lass mich weiter. Naja, sowas ist toll, ne? Solche Sachen. Aber da dürfen wir den Leuten, wie du sagst, Mut zusprechen und sagen, Leute, geht raus, probiert euch aus und habt Spaß dabei. Und Impro ist jeden Tag.
Wir kommen mal zur ersten Rubrik. Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. Ja, und wir haben gesagt, dieses Mal gibt es keine Töne, sondern wir spielen ein bisschen miteinander. Soll ich erster, willst du erster?
Ich kann gerne anfangen.
Okay, also es geht darum, eine Minute zu erzählen rund um einen Begriff, der jetzt dir um die Ohren gepfeffert wird von mir. Und du konfrontierst mich dann auch mit einem Wort. Und an alle Hörenden, es ist echt nicht besprochen, es ist wirklich Improvisation. Das Wort ist mir jetzt gerade eingefallen, bist du bereit?
Ja, klar.
Trommelwirbel. Braunkohle. Fies, oder? Eine Minute Braunkohle, bitte.
Braunkohle. Ein mittlerweile in die Diskussion gekommenes, ein Bodenschatz. Braunkohle hat ganze Generationen gespeist. Die Männer sind in die Stollen gefahren, haben Braunkohle abgebaut. Da sind Freundschaften entstanden. Da ist Team Spirit entstanden. Jeder, der da runtergefahren ist in den Stollen, hatte eine Marke dabei. Und am Ende, wenn sie wieder hochkamen aus dem Stollen, musste die Marke hingehängt werden, damit jeder gesehen hat, alle sind wieder wohlbehalten zurückgekommen. Das ist viel mehr als ein Job gewesen. Und plötzlich kommt die Energiewende und alles wird verteufelt. Natürlich gibt es Umweltgesichtspunkte, aber wir müssen beachten, dass ganze Generationen sich darüber definiert haben. Geh mal in den Ruhrpott und du kannst nicht einfach sagen, so, das war alles falsch. Damit nimmst du den Menschen eine Identität. Da bedarf es ein bisschen Fingerspitzengefühl, die Menschen weiter mitzunehmen und natürlich in die Zukunft zu denken. Aber wir können nicht alles verteufeln, weil es damals richtig war. Und wir müssen Menschen mitnehmen. Und deshalb ist das ganze Braunkohlethema ein Teil der deutschen Geschichte. Das gilt es auch entsprechend wertzuschätzen, auch wenn jetzt die Veränderung kommt. Und diese Menschen gehören mit in die Veränderung. Und Respekt und Wertschätzung heißt natürlich, wirklich auch zu gutieren, was diese Menschen da wirklich getan haben. Und jetzt zu sagen, und jetzt kommt das neue Kapitel. Aber was ihr gemacht habt, das hat uns geholfen, zum Teil den Wohlstand aufzubauen. Also bitte bewahrt euch das und den Gedanken, der dahinter steckte, eine gefährliche Tätigkeit auszuführen, aber immer zusammen zum Wohle der Allgemeinheit.
Großartig. Also Manöverkritik machen wir, wenn wir beide gemacht haben. Jetzt challengest du mich aber erstmal.
Ja, da du mir so einen tollen Begriff gegeben hast.
Böse, böse, böse.
Kriegst du jetzt einen ganz, also wirklich, du kriegst einen ganz tollen Begriff. Okay. Achtung. Rechtsanwälte.
Der Beruf des Rechtsanwalts ist entstanden bereits in der Antike, denn Rechtsstreitigkeiten begleiten uns natürlich seit jeher. Der Nachbar gönnt dem Nachbarn nichts, also versucht man irgendeine Lösung herbeizuführen. Das ist die Herkunft des Rechtsanwaltsberufs, die Urstände sozusagen, die dort herangezogen werden können. Das ist natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer weiter auskristallisiert worden. Heutzutage haben Rechtsanwälte mehr mit Paragraphen als mit Menschen zu tun. Insofern eine ganz herausfordernde Tätigkeit. Und das, was wir in Hollywood-Filmen immer wieder sehen, also entweder der Rechtsanwalt, der sich bemüht, für die Unterdrückten, für diejenigen, die nichts haben, aufzustehen. Oder der korrupte Rechtsanwalt, der versucht, mafiöse Tätigkeiten zu kaschieren. Beides kommt der Realität nicht besonders nah. Es ist ein Schwarzbrotberuf, könnte man sozusagen sagen, der mehr zu tun hat mit einer Alltäglichkeit, mit wenig Inspiration, mit vielen Paragraphen. Aber es gibt natürlich immer wieder solche Herausforderungen und solche Dinge, die wirklich spannend sind, auch für Rechtsanwälte. Da überhaupt hinzukommen, ist nicht so ganz einfach, denn einen Studienplatz zu bekommen, ist nicht einfach. Und durch ein Studium durchzukommen und Referendarszeit zu überstehen, auch das nicht. Zwei Staatsexamen, also das ist eher die Ausnahme, auch im Akademischen. Insofern Rechtsanwalt zu werden, nicht ganz einfach. Rechtsanwalt zu sein, vielleicht dröge manchmal in manchen Abschnitten, aber inspirierend in anderen, besonders wenn es natürlich um menschliche Schicksale geht.
Wunderbar.
Manöverkritik meinerseits. Ich fand dein Stück richtig super, was den menschlichen Aspekt angeht. Nun ist natürlich, nochmal, das ist wirklich spontan. Inhaltlich gab es so ein bisschen Defizit, weil Braunkohle wird natürlich im Tagebau gefördert. Also man fährt da nicht in die Grube. Und Braunkohle.
Was denkst du?
Braunkohle, ja, ja, und soweit ich weiß, ich bin nicht 100% sicher, aber ich habe so.
Keine Ahnung.
Und ich glaube auch, Braunkohle kommt im Ruhrgebiet äußerst selten vor. Das ist Steinkohle gewesen, hauptsächlich. Aber ansonsten, also wirklich diesen historischen Aufriss zu machen und zu sagen, Kohle war maßgeblich daran beteiligt, wie der Wohlstand sich bei uns entwickelt hat. Und wir sollten jetzt, auch wenn Klimapolitik es erfordert, sich davon zu verabschieden, nicht diese Tradition und die Kultur, die damit kommt, gleichzeitig wegzuwerfen. Das fand ich sehr, sehr stark. Hat mir gut gefallen.
Vielen Dank. Du siehst, gefährliches Halbwissen. Wir sprechen ja immer wieder über Wirkung. Also ich habe es mir selber total abgekauft, aber ich werde es im Nachgang natürlich nochmal recherchieren, was ich da an Quatsch erzählt habe. Das Thema ist ja tatsächlich in der Übung. Mach's einfach. Genau. Natürlich, im besten Falle stimmt es auch, aber ich wollte natürlich die Dramatik mit dem Stollen, die kam mir sofort in den Kopf und die musste da rein.
Ja, ein starkes Bild einfach, klar. Ja, logisch.
Ja. Und dann kommen natürlich Schlagworte, mit denen man sich dauernd beschäftigt, mit Wertschätzung und was weiß ich und Umwelt, und das kommt dann so. Und dann ist die Minute eben gefüllt. Wunderbar. Feedback. Es trifft mich ein bisschen, dass du diesen Rechtsanwalt wirklich so leicht verstaubt und tröge darstellst. Ja, ich wollte schon eine einstweilige Verfügung aufsetzen nebenher. Nein, du hast ja, nein, das ist aber das, was du hast das Bild natürlich befeuert, was in den weiten Teilen besteht, wahrscheinlich sogar zu Recht. Dann, da war der erste Teil, und das war mit den Streitigkeiten, wo das herkam, Antike, alles hergeleitet. Und dann war so ein kurzer Part, da war ein bisschen Meander. Dann bist du auf die Ausbildung gekommen. Ja. Und dann bist du auf die Ausbildung gekommen und dann hast du wieder hochgefahren. Das war geil, weil der Schluss da dann mit der Ausbildung und dann Studium, wenn man es überhaupt schaffen kann, dann. Nein, Quatsch, alles richtig. Das war so geil, wie du so wirklich eloquent kurz meandert bist. Herrlich. Aber das ist die Übung. Das ist die Übung.
Ja, ja. Super, also, geil. Leute, solche, also wirklich alle, die jetzt zuhören und sich das reintun, spielt das mal miteinander. So improvisiert man. Das ist ja genau, selbst wenn ich mit Tagebau und Tiefbau, selbst wenn ich keinen blassen Schimmer habe, ob wirklich in der Antike sich Rechtssysteme auf die Art und Weise herausgebildet haben, dass es schon Rechtsanwälte gab. Wer bin ich? Weiß ich nicht. Aber wir können Sachen von unserem Hirnspeicher abrufen, die irgendwie da reinpassen. Und wenn ich dann nachher korrigiert würde von irgendjemandem im Auditorium, so what? Also ist okay.
Und das, so eine Übung, die ich total klasse finde, die gibt dir eben ein Stück weit Lockerheit. Man darf das nicht bierernst sehen. Jetzt würden Leute, die sich da sowieso unsicher fühlen, sagen, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Ja, ich muss jetzt darüber lachen, weil ich wollte einfach eine Minute abfeuern. Das war mein Antritt, ja. Und dann ist es so, das ist ja auch die Übung. Und wenn du merkst, du fängst einfach an zu sprechen, das gibt dir ja diese Lockerheit in dieser ganzen Situation und du kommst raus aus dieser Verkrampftheit und dieser Verkopftheit. Oh Gott, ich muss das perfekt machen. Einfach mal machen. Ja. Und am Schluss kannst du jedes Thema dir nehmen und kannst eine Minute immer darüber sprechen. Über Sinn und Unsinn können wir immer diskutieren. Aber es geht ja erstmal darum, diese Gelassenheit und Lockerheit und Selbstverständlichkeit zu finden. Aus dem Verkopften raus. Deshalb großartige Übung, klar.
Kommen wir noch zum Sprich mit mir. Der Tipp. Wir haben ja die ganze Zeit schon Tipps gemacht und man kann eine Kurzfassung abgeben. Unter anderem kommt es darauf an, nicht immer das Augenmerk auf die zweite Stelle hinterm Komma zu setzen, sondern vielleicht auf die erste Stelle vorm Komma zu setzen und dabei auch. Wir endeten gerade damit, ja Leute, das kann auch mal humoristisch sein. Kann auch mal im Auditorium meinetwegen jemand, der aus dem Braunkohlebereich kommt, sich kaputt lachen über den Ohne Sorge. Oder wenn die Anwaltskammer eine Veranstaltung macht und der Horchler erzählt irgendetwas über den Anwaltsberuf, die können sich auf die Schenkel klopfen. Ja, fantastisch, ist doch toll. Und die Gefahr, dass die mich auf der Bühne wirklich gar nicht mehr ernst nehmen, die ist wirklich ziemlich gering. Was meinst du, Klaus?
Wir müssen ja einfach feststellen, dass diese Übung so ein bisschen das konterkariert, was wir sonst sagen. Vorbereitung, du bist sicher. Aber die Vorbereitung bleibt ja, das ist ja nicht zu diskutieren. Da sind wir ja glasklar in unserer Aussage. Aber diese Übung bringt dich in diese Lockerheit. Weil wenn du Vorbereitung so siehst, ich habe mein Korsett und das muss ich durchhalten, dann bist du nicht mehr locker, dann bist du verkrampft und das wäre genau falsch. Das heißt, diese Vorbereitung, du bist Experte, Expertin und dann diese Lockerheit mit dieser Übung. Diese Kombi macht es nachher aus, dass du eben entspannt auf der Bühne bist. Das ist es und deshalb mag ich das so und Humor gehört da immer rein. Klar, hältst du einen Fachvortrag, müssen die Daten natürlich stimmen, das ist doch klar.
Das ist ja logisch, natürlich.
Das ist aber ein anderes Spielfeld. Das hier ist diese Übung, locker zu werden, und wirklich mal das nicht so bierernst zu nehmen, wie es viele immer noch machen, weil das führt zu dieser Verkrampftheit, die wir nicht wollen. Und deshalb ist diese Kombi aus professioneller Vorbereitung und dieser Flexibilität und Lockerheit, das ist das, was einen Erfolgsmix macht. Das
total, ist total. Und ich gehe eigentlich sogar so weit zu sagen, seit vielen Jahren schon, eine Veranstaltung, auf der kein einziges Mal gelacht wird, hat es schwer, eine gute Veranstaltung zu sein. Ich meine, wenn es ein sehr dramatisches Thema ist oder so, meine Güte, wir hatten hier im Podcast ja auch schon über Hospizarbeit und Ähnliches gesprochen zum Beispiel, ne? Das ist klar, da soll das nicht so viel Platz haben. Aber grundsätzlich meine ich, eine Veranstaltung, ein Vortrag, ein Event, eine Konferenz, wo überhaupt kein Humor stattfindet, da gehen die Leute und sagen, naja, war ganz gut, aber irgendwie bin so beschwert und es ist alles so negativ oder was weiß ich, ne?
Ich habe neulich eine Fortbildung besucht. Ich darf ja immer wieder als Fachanwalt meine Pflichtfortbildung besuchen. Und das war im Arbeitsrecht und ein hochqualifizierter Dozent. Und ich dachte in der ersten Stunde, boah, ich hatte 5 Stunden gebucht. Live, nicht online. Ich wollte wieder mal live auf dem Seminar. Und da dachte ich, boah, das wird hart. Das war fachlich sicherlich auf den Punkt. Aber ich habe schon gemerkt, weil ich natürlich in dem Thema bin, boah, schaffe ich das 5 Stunden? Und ganz ehrlich, ich war so ein bisschen, ich glaube, ich habe dir sogar eine Nachricht geschrieben, rhetorisch geht hier mehr. Und nach circa 1,5 Stunden hat sich das gewandelt. Warum? Er fing an, plötzlich Fälle aus seiner Praxis zu berichten. Er war früher Richter am Landesarbeitsgericht. Und dann hat er praktische Fälle erzählt. Vorher hat er irgendwelche Gesetzesentwürfe dargestellt. Da war es hart, da dachte ich, wo ist der Kaffee? Und als er anfing, und als er anfing, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, Fälle aus seiner Praxis zu erzählen, war das so spannend. Und dann hat er auf einmal so trockene Sprüche gebracht. Das heißt, gefühlt war der für mich dann völlig bei sich. Und vorher war so ein bisschen Pflichtprogramm, was er abspulen musste. Und ich konnte das sofort merken. Und nachher hatte überhaupt kein Problem mehr zuzuhören, weil ich das so spannend fand und weil der Praxisbezug da war und Stories kamen und dann war das greifbar. Und du hast echt diese Diskrepanz gesehen. Das war so spannend. So ein alter Hase, der sagte, ich habe 30 Jahre Seminare gegeben. Und das zu sehen, auch bei so einem erfahrenen, absoluten Experten, ne, im Arbeitsrecht, zu sehen, wie wichtig es ist, dass du ganz bei dir bist. Großartig zu sehen. Und bitte, das soll die Leistung von dem Mann nicht ansatzweise schmälern. Ich will nur sagen, wir sind alles Menschen. Wir müssen das immer wieder überprüfen. Das zahlt nur auf das ein, was wir sagen. Sei du, sei in deinem Thema, sei echt und feuer das ab, wofür du stehst, was du erlebst. Und das ist es.
Genau. Und wenn wir Pflicht und Kür haben insgesamt in diesem Rhetorikspiel, dann ist die Pflicht, kenne deinen Stoff und kenne dich aus, sei der Experte. Und die Kür ist die Improvisation. Vielen Dank, Klaus.
Ich danke dir. Das war super und es war in weiten Teilen, wenn ich das sagen darf, improvisiert.
Ja, natürlich. Und ich fand unser kleines Spielchen echtes Highlight. Das hat richtig Spaß gemacht und ist auch so ein bisschen, ja, symbolisch vielleicht für alle, die uns zuhören. Ja, natürlich, wir sind fehleranfällig als Menschen und gerade wenn wir improvisieren müssen, werden wir immer mal wieder eine Halbwahrheit raushauen. Das ist das Risiko, aber es ist wert, dieses Risiko zu gehen und das macht Spaß.
Genau das ist es. Und wir dürfen da nicht diesem Perfektionismus hinterher. Wir sind Menschen und wir können uns auch irren. Und ich werde natürlich das recherchieren und notfalls in der nächsten Folge in Sachen Braunkohle Abbitte leisten. Ich habe keine Ahnung. Nein, Quatsch.
Oder umgekehrt. Im Jahr 1693 gab es einen Braunkohletiefbau in Gau-Bittelheim.
Ja, genau. Und ich habe hier noch einen Chart vorbereitet. Ihr noch 38.000 Quellen im Kleingedruckten. Bitte lest die genau nach. Nee, lass das. Lass uns das so weitermachen. Das ist das Beste. Das ist das Beste, was wir machen können.
Sprich mit mir. Improvisation und freie Rede. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich über Hinweise. Ey, was sollen wir mal thematisieren in diesem Podcast beispielsweise? Ja. Besonders über Kommentare von euch. Sehr, sehr gerne direkt bei Spotify. Und naja, das muss auch nicht übers Klee loben sein unbedingt, sondern wir sind auch für Kritik offen, ganz klar.
Natürlich, bitte frei raus. Wir lernen gerne. Wir reflektieren ja auch viel und machen immer wieder Manöverkritik. Und da gehört ihr als Zuhörer natürlich dazu, gerade ihr.
Und weitere Infos gibt es bei ohnesorgekommunizieren.de. Vielen Dank, tschüss Klaus.
Ciao Andreas.